Lange galt Berlin als arm, aber sexy, doch mittlerweile floriert die Bundeshauptstadt auch wirtschaftlich. Und in der Folge ziehen die Neuvertragsmieten auch kräftig an. Wird dies so weitergehen und welche Risiken sind zu beachten? Unser Thema in der 1er-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie hat sich Berlin wirtschaftlich entwickelt? Wie wirkt sich die wirtschaftliche Stärke auf den Wohnungsmarkt aus? Wie wird es weitergehen mit Berlin? Berlin galt als sehr links. Dort wurde auch der Mietendeckel eingeführt. Und auf welche Regulierung muss man sich dort in der Zukunft einstellen? Und natürlich die alles entscheidende Frage, welchen Rat kann man Anlegern in Bezug auf Berlin geben? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er-Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A-Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilienpodcast. Und heute wollen wir mal wieder über die Hauptstadt reden. Normalerweise wird's echt verrückt, wenn wir drüber sprechen. Und deshalb ist in dieser Folge natürlich auch das Thema Berliner Politik hinterher ein bisschen das Thema, aber also das wird auch gestreift werden. Es geht aber im Wesentlichen mal um eine wirtschaftliche Analyse und das Ganze machen wir natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern vom Institut der Deutschen Wirtschaft, im Speziellen von unserem sehr geschätzten Professor Dr. Michael Vogtländer, hergeleiteten bzw. analysierten und fundierten und dafür brauchen wir ihn. Ich grüße dich, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also, das Eldorado für Kapitalanleger. Lange Zeit haben wir vor Berlin gewarnt, nicht völlig zu Unrecht. Politik war völlig bescheuert, arm, aber sexy. Klaus Wowereit hat das vor einigen Jahren mit seinem Wahlkampf geprägt, aber irgendwie war das auch sehr, sehr anschlussfähig für viele Berliner. Sie fühlten sich genau so, vor allen Dingen sexy, aber arm. Und als Armer ist man irgendwie auch links und als Linker mag man den Markt nicht so gern. Und irgendwie waren wir da so ein bisschen im Zirkelschluss der wirtschaftlichen Einschränkung oder Selbstblockade, kann man ja nennen, wie man will. Und nun ist aber die Frage, lass uns nochmal drauf schauen, es ist ja schon ein paar Folgen her, dass wir zuletzt drüber gesprochen haben, wie hat sich Berlin wirtschaftlich entwickelt?
Ja, also das arm, aber sexy, das ist tatsächlich was die Vergangenheit vielleicht beschreibt, aber sicherlich nicht die Gegenwart. Es war ja auch immer so, es gab die schönen Untersuchungen, was trägt die Bundeshauptstadt oder was trägt eine Hauptstadt eigentlich zum Bruttoinlandsprodukt bei? Und da war bei Deutschland immer die besondere Situation, dass Berlin eben sich unterdurchschnittlich entwickelt hat und quasi das Bruttoinlandsprodukt nach unten gedrückt hat, während London, Paris, Madrid, all diese Städte eher das Bruttoinlandsprodukt nach oben getragen haben. Und mittlerweile muss man aber sagen, haben wir hier auch eine Normalisierung. Das Bruttoinlandsprodukt in Berlin entwickelt sich deutlich dynamischer als im Rest der Republik.
Von einem sehr niedrigeren Niveau, sehr niedrigen Niveau kommt, muss man dazu sagen. Ne? Ja, wenn nichts hast, dann ist auch ein Euro obendrauf schon 100% Steigerung. Ich wollte es nur gesagt haben.
Ja, na klar. Also es kommt von einem niedrigeren Niveau, aber es hat sich mittlerweile auch deutlich erhöht. Ich habe jetzt leider diese Statistik nicht rausgesucht. Das wäre nochmal interessant gewesen, die Kaufkraft. Aber auch da haben wir einen deutlichen Anstieg. Wir haben jetzt mal
reichen wir nach in der letzten Folge.
Na klar. Im Bruttoinlandsprodukt 2023, 2024 liegt noch nicht vor, war das Wachstum bei 1,6%. Da hatten wir deutschlandweit minus 0,3%. Wir haben 2022 sogar 4,9% Wirtschaftswachstum gehabt. So über die letzten 5-6 Jahre immer rund 2 Prozentpunkte mehr Wirtschaftswachstum in Berlin. Das ist tatsächlich eine ganz starke Zuwachsrate. Und auch was die Zahl der Erwerbstätigen angeht, da haben wir 2023 noch einen Zuwachs um 1,6% gehabt. Bundesweit liegt Berlin da auf dem 2. Platz. Ich müsste jetzt auch noch mal schauen, wer der 1. Platz ist, aber tatsächlich eine starke Entwicklung. Und was man einfach, und bundesweit lag der Durchschnitt nur bei 0,7%. Ne? Also fast doppelt so viel Zuwachs bei den Erwerbstätigen, das ist schon stark. Wir haben den starken Fokus in Berlin auf den IT-Sektor, der sich sehr gut entwickelt. Viele Startups auch in dem Bereich. Natürlich auch viel öffentliche Verwaltung, was quasi krisensicher ist. Und auch öffentliche Verwaltung, das gehört natürlich zur Wahrheit dazu, hat stark aufgebaut. Der Sektor wächst leider auch noch sehr stark. Aber was eben auch spannend ist bei den Unternehmensgründungen, da liegt eben insgesamt Berlin relativ weit vorne. Ich habe mir eine Statistik noch rausgesucht, Unternehmensgründung je 10.000 Einwohner, da liegt Berlin mit 100 auf Rang 1, gleich auf allerdings, das würde dich freuen, mit Hamburg, die haben auch 100, aber viele andere, deutschlandweit sind's eben, liegt der Faktor bei 70, Thüringen relativ am Ende und Saarland mit 40, 44 dann relativ weit hinten. Also, aber Berlin hat da einfach schon eine große Dynamik und wirtschaftlich eine starke Entwicklung. Und ja, also von daher arm, aber sexy, davon kann jetzt eigentlich nicht mehr die Rede sein.
Was ja für die Menschen, die dort leben, nicht nur sehr, sehr schön ist, weil sie mehr Geld verdienen, sondern über genau diesen Mechanismus des Verdienens von mehr Geld ja normalerweise sich auch in den Mieten widerspiegelt. So, zu dem Thema Regulierung und so kommen wir später noch, aber nun erstmal die Frage: Wie wirkt sich denn diese wirtschaftliche Stärke auf den Wohnungsmarkt an sich aus?
Naja, du hast es angesprochen, die Reallöhne, die steigen auch in Berlin stärker. Wir haben 4,6% Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal zuletzt gehabt. Bundesweit waren es 2,9%. Also es geht überall eigentlich aufwärts mit den Einkommen, aber in Berlin in besonderer Weise. Naja, aber das hat sich eben in starker Weise auch auf die Neuvertragsmietenentwicklung niedergeschlagen. Wir haben jetzt 22% Neuvertragsmietensteigerung in den letzten 3 Jahren gehabt. Damit liegt Berlin weit vorne. Ja, danach kommen Städte mit 14%, 13% wie Freiburg teilweise oder andere, was auch stark ist, aber Berlin ragt da natürlich heraus. Und auch was die Preisentwicklung angeht, hat Berlin eigentlich eine relativ gute Entwicklung gehabt. Wir haben ja bundesweit jetzt die letzten Jahre gesehen, dass die Preise runtergegangen sind. So um 10, teilweise über 10%. In Berlin sind es 6,6% Preisrückgang. Damit ist Berlin eigentlich die beste A-Stadt, ja, mit den geringsten Preisrückgängen in den letzten 3 Jahren. Spannend ist natürlich auch, wenn man mal auf die absoluten Niveaus schaut, gerade was die Kaufpreise angeht. Da haben wir mittlerweile berlinweit 5.000 Euro für den Bestand und 8.000 Euro pro Quadratmeter für den Neubau. Ne? Also das ist durchaus Werte, die sich auch schon mit Hamburg messen lassen können. Aber es gibt eben auch große Unterschiede. Ne? Also wenn wir mal auf Mitte schauen, wenn wir auf Friedrichshain-Kreuzberg schauen und Charlottenburg-Wilmersdorf, die drei großen zentralen Bezirke in Berlin, da hast du im Bestand auch schon Preise jenseits von 5.500 Euro den Quadratmeter. Wenn du ein bisschen rausgehst nach Spandau, Reinickendorf, Treptow, Köpenick und Marzahn-Hellersdorf, dann ist man auch schon deutlich unter 4.000 Euro. Also, und das ist vielleicht auch eine Besonderheit, die wir in der Vergangenheit auch nie so richtig gewürdigt haben. Berlin ist ja einfach viel größer als die meisten anderen Städte. Und wenn du alleine diese drei zentralen Bezirke nimmst, also Mitte, Friedrichshain und Charlottenburg, da bist du bei 1 Million Einwohner. Und das ist natürlich schon mal die Größe von Köln, ja, und das, was in Berlin Stadtrand ist, Spandau oder Marzahn, das ist in anderen Städten dann eben schon weiteres Umland, ja? Und insofern ist das eben auch immer zu berücksichtigen. Und wenn du die zentralen Lagen anschaust, dann ist Berlin tatsächlich schon einer der teuersten Standorte überhaupt. Aber auch so, wenn du es vom Gesamtniveau her ansiehst, ne, 5.000 Euro für den Bestand, 8.000 Euro Neubau. Klar, München ist noch teurer, Stuttgart ist noch teurer, aber so ganz viele, die da wirklich noch teurer sind, gibt's da auch nicht.
Ja, ist interessant. Flächenmäßig ist im Übrigen Berlin gar nicht so weit weg von Hamburg, wenn ich das richtig weiß. Aber es sind irgendwie mehrere Städte in der Stadt sozusagen, ne?
Ja.
Also ich bin kein absoluter Berlin-Kenner, aber alles in allem die unterschiedlichen Kieze mit ganz unterschiedlichen Qualitäten. Die Frage ist, gleicht sich das an irgendwann? Also wie geht's weiter mit Berlin? Wird das alles durch die Decke gehen oder gibt's da diese regionalen Besonderheiten, die man da im Auge haben muss? Was meinst du?
Also es ist ganz interessant. Ich habe die letzten Monate immer mal mit Berliner oder auch mit Berliner Journalisten zu tun gehabt. Die haben mir dann mich gefragt, auch wie geht's denn weiter mit Berlin? Und gerade aus Berlin kommen immer mal so kritische Stimmen, so nach dem Motto, naja, das wird jetzt alles ein bisschen weniger werden und das Einwohnerwachstum, ob das wirklich so eintritt. Und also es gibt da schon eine gewisse Skepsis. Irgendjemand hat auch letztens dann das Thema aufgemacht, naja, jetzt gehen ja die ganzen Clubs dann teilweise pleite oder werden nicht mehr weiter betrieben. Macht ist dann Berlin eigentlich noch so attraktiv? Ne? Also das fand ich auch fast drollig. Man muss sagen, von den Rahmenbedingungen her denke ich schon, dass es weitergehen wird. Wir haben weltweit einfach diese starke Konzentration auf Zentren und weltweit sehen wir, dass die Zentren eben weiter wachsen. Wir sehen starken Aufwuchs im Dienstleistungssektor. Das ist das, was eben Berlin auch nach vorne bringt. Wir sehen, dass eben gerade Universitäten und die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Innovationen voranzubringen, dass das eben auch stark zentralisiert ist. Das sind in Deutschland eigentlich nur wirklich München und Berlin, die da vorangehen. München und Berlin sind auch die stärksten Start-up-Standorte. Also das wird sicherlich weitergehen. Und wenn man jetzt alleine mal auf die Demografieprognose schaut, nach unserer Prognose wird Berlin bis 2040 etwa um 10% weiter wachsen. 10%, das bedeutet nochmal 350.000 Einwohner, die dazukommen möchten, wenn es denn die entsprechenden Wohnungsversorgung gibt. Aber das ist wahrscheinlich das ganz große Problem für Berlin. Du hast gesagt, die Flächen, ja, vielleicht ist Hamburg hat, glaube ich, in den Außenbezirken noch viel Platz, ne? Berlin hat theoretisch natürlich auch noch ganz viel Platz. Allein das Tempelhofer Feld oder Berlin-Buch oder sowas, da gibt es viele Areale, die man aber auch weiter bebauen müsste, um es wirklich voranzubringen. Aktuell ist es so, dass in Berlin etwa 15.000 bis 16.000 Wohnungen pro Jahr entstehen, aber sie müssten etwa 30.000 Euro bauen. Ja, und deswegen haben wir auch diesen großen Druck. Also die Mieten steigen nicht nur, weil eben die Einkommen entsprechend steigen, sondern sie steigen eben auch so stark, weil es wirklich eine Knappheit gibt. Und ich glaube nicht, dass diese Knappheit so schnell aufheben lässt. Also da müsste man wirklich ja einen großen Umfang Bauland ausweisen und man müsste eben auch ja entsprechend viel investieren und das ist auch von den Kapazitäten ja gar nicht so einfach und das leitet fast schon ein bisschen über auf das Thema Politik, ne? Im Wahlkampf genau. gab's ja mal dieses Thema zwischen Scholz und Merz wegen dem Wohnungsbau und dann haben die beiden, glaube ich, gesagt, Tempelhofer Feld müssen wir auf jeden Fall bebauen.
Ja? Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und da sind wir dafür. Und ich glaube, da hat Scholz dann gesagt, da sind wir uns mal einig. Und ich glaube, am nächsten Tag kam dann aus der Berliner Kommunalpolitik, nee, Tempelhofer Feld, da gab es einen Bürgerentscheid und die Bürger müssen wir respektieren. Das werden wir nicht so schnell bebauen. Also das zeigt eben auch, wie groß das Brett ist. Bedeutet aber eben auch, naja, von der Mietdruck, der wird in Berlin nicht so schnell wieder weggehen. Der wird hoch bleiben und wahrscheinlich über einen langen Zeitraum. Und wenn ich jetzt mal so weiterdenke, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht und was die Preisentwicklung angeht, ja, ich würde jetzt nicht auf ein Jahr festlegen, aber ich glaube, wir werden irgendwann erleben, dass Berlin auch der teuerste Standort in Deutschland ist und wahrscheinlich München sogar den Rang abläuft, so wie die wirtschaftliche Entwicklung sich darstellt und die Dynamik einfach da ist.
Wäre auch nicht ungewöhnlich, dass eine Hauptstadt das tut. Eigentlich ist ja eher ungewöhnlich, dass sie es noch nicht getan
Richtig.
Hat. Das ist ja eigentlich die Anomalie. Und da sind wir dann aber auch jetzt mittendrin im politischen Teil. Kleine Anmerkung noch, da kann man ja ganz froh sein, dass Kanzler nicht so ohne weiteres in B-Pläne reinfuschen können. In Deutschland gilt ja noch das Subsidiaritätsprinzip. Und ich glaube, Scholz wohnt derzeit in Potsdam, wenn ich das richtig weiß. Da ist er gemeldet. Genau, ehemals kommt er aus Hamburg. Vielleicht ist es auch gut, dass er eine Nachbarschaft in Berlin nicht einfach so mit einem Federstrich gestalten kann. Gleiches gilt für Merz. Ich habe keine Ahnung, wo er herkommt, aber
Sauerland.
Genau. Sauerland, ja, okay, das ist genau, no offense, aber das ist dann wahrscheinlich für einen Berliner auch schwer zu ertragen, wenn Sauerländer da die Stadtgestaltung übernehmen. Anyways, in der Vergangenheit galt es halt oder gilt es immer noch als sehr links, das so das kapitalistische oder das antikapitalistische Selbstverständnis in Berlin ist nach wie vor auch, ich würde sogar sagen, Teil der Popkultur. Also da gibt es ein Selbstverständnis, es ist halt, ich bin halt Berliner, ich bin gegen Kapitalismus, also außerhalb meines persönlichen Einkommens natürlich, aber ansonsten bin ich dagegen. Der Mietendeckel, das war auch so eine Berliner Anomalie oder Pilotprojekt, je nachdem, wie man es sehen will. Was brodelt da noch im Untergrund? Worauf muss man sich einstellen? Ich meine, das gehört ja auch als Investor immer mit so zur Berechnung und zur Großwetterlage meines Investmentumfelds. Nicht nur die Regionalität als Unterschiedlichkeit, die ja dann auch noch eine politische Färbung hat. Gib uns mal einen kleinen Abriss über die neuesten Innovationen aus dem linken Untergrund.
Naja, es ist ja schon spannend, wenn du die Ergebnisse der Bundestagswahl verfolgt hast, da gab es ja dann auch teilweise die Bilder zu einzelnen Bundesländern und Berlin ganz eindrücklich. Weite Teile von Mitte bis Osten waren tiefrot und nicht SPD-rot, sondern linke rot, ne? Also ich glaube, der Rest war eher schwarz, aber die Linke hat da tatsächlich auch die Mehrheit gehabt in vielen.
Wobei das auch, wenn ich entschuldige, dass ich ins Wort falle, ich glaube, das hat auch oder ist ein Indikator dafür, dass dort sehr viele junge Menschen wohnen. Ich habe die Wahlanalyse nicht bis in die letzten Details studiert, aber die Linke hat vor allen Dingen durch ihre Frontfrau in den Social-Netzwerken eine ganze Menge Boden gut gemacht bei den Jungen und das ist ja dann zumindest ein Indikator, dass die Jungen da eine Person gut gefunden haben. Jedenfalls ein Hinweis.
Klar, aber gibt auch nicht nur Junge in Ost-Berlin, ne? Das muss man auch sehen. Also nein, es ist schon, ja klar, also die Linke hat insgesamt relativ stark abgeschnitten, deswegen werden wir uns bestimmt auch nochmal intensiver mit dem Mietendeckel beschäftigen, denn das ist ja so das nächste Projekt, was die Linke nach vorne wirft und sagt, wir haben den Mindestlohn mal initiiert, jetzt machen wir den Mietendeckel. Das machen wir bestimmt mal anders mal. Berlin ist aber insgesamt natürlich auch etwas linker, ne? Also ich glaube, die CDU in Berlin ist insgesamt linker als im Bundesdurchschnitt. Da ist man auch mal offener für Regulierung und wird im Zweifel auch, ich glaube, man hat sich dort auch schon früh committed, dass man die Mietpreisbremse unbedingt verlängern möchte, auch von der CDU-Seite her. Also ich glaube, ich habe auch schon mal gehört, Cem Özdemir, der wird da von den Parteikollegen dann eher auch mal ausgebuht. Der ist einfach zu kapitalistisch. Ne? Also die Gemengelage ist da einfach eine andere. So, aber jetzt ganz konkret, Mietendeckel wird es natürlich in Berlin an sich nicht mehr geben. Das muss bundesweit geregelt werden und wird hoffentlich nicht geregelt. Aber es gibt natürlich andere Regulierungen, die relevant sind. Zwei Dinge sind ganz besonders relevant. Das erste ist, nach dem Baulandmobilisierungsgesetz war es ja möglich, die Aufteilung von Wohnungen generell zu beschränken. Und Berlin hat davon sehr früh Gebrauch gemacht. Das heißt, in Berlin ist es so, dass du Mehrfamilienhäuser mit 5 Wohnungen oder mehr nicht einfach die Wohnung einzeln verkaufen kannst. Ja, und das macht es natürlich ohnehin schon mal Kapitalanlegern deutlich schwieriger, hier in die Wohnungen zu investieren. Also es gibt durchaus einige Investoren, die hätten da auch Wohnungen, die sie gerne an Kapitalanleger verkaufen wollen, funktioniert aber nicht. Du brauchst da immer einen Globalinvestor. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Berlin eben noch zunehmend von den sozialen Erhaltungssatzungen Gebrauch macht. Soziale Erhaltungssatzung bedeutet, dass es eben, dass Änderungen baulicher Anlagen genehmigungspflichtig sind. Das heißt Modernisierung beispielsweise, also auch wenn du zum Beispiel die Böden, Aufzüge, Balkone einbauen möchtest, das muss alles, kann alles untersagt werden mit Hinblick auf darauf, dass man ja keine Gentrifizierung möchte, keine Veränderung der sozialen Zusammensetzung möchte. Es sind auch die Nutzungsänderungen eben genehmigungspflichtig und auch natürlich die Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen, das gilt sowieso. Und es gilt immer ein Vorkaufsrecht für die Kommune. Ja, und das ist natürlich ein scharfes Schwert. Und was vor allen Dingen jetzt in Berliner Bezirken diskutiert wird und warum die sozialen Erhaltungssatzungen vielleicht jetzt nochmal stärker angewendet werden, ist, dass man sich wehren möchte gegen Kurzzeitvermietungen, gegen die sogenannten Monteurswohnungen und andere Kurzzeitvermietungen, möblierte Wohnungen. Und all das kann man mit der sozialen Erhaltungsschutzsatzung verbieten. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was man sich klar machen muss, dass viele Geschäftsmodelle, die anderswo vielleicht noch sehr gut funktionieren, hier einfach auch untersagt werden. Also da muss man sich auf jeden Fall sehr gut informieren. Im Moment gibt es, glaube ich, alleine in Berlin, ich habe es vergessen, aber ich glaube, der ganze innere Ring eigentlich, das muss man sagen, der fast innere Ring, der ist Erhaltungsschutzsatzung und es weitet sich immer weiter aus. Also das muss man auf jeden Fall im Auge haben, wenn man dort investieren möchte. Und natürlich diesen festen Willen vieler Bezirke ist den Kapitalanlegern insgesamt schwieriger zu machen, ja, und man weiß nicht, was da eben kommt. Also das sollte man, da sollte man sich auf jeden Fall drauf einstellen.
Ja, die sozialen Erhaltungsgebiete, die sind ja auch ein relativ weitreichender Eingriff ins Eigentum, weil, und das ist sozusagen die bittere Erkenntnis aus Hamburg gewesen, man hat ja gedacht, so, naja, dann verkaufe ich es halt an die Stadt, was soll's, das ist im Übrigen der notarielle Kaufvertrag, da steht ein Preis drin, Abfahrt, dann muss halt jetzt die Stadt das zahlen. Aber, und das ist etwas, das hat uns am Anfang alle kalt erwischt, die Stadt hat die Möglichkeit, hier bei den Preisen auch nochmal zu korrigieren, wenn es denn hier kein Marktpreis ist, aus Sicht nicht so völlig nachvollziehbar. Es gibt ein Gutachten und offenbar kriegt man eben doch nicht den Marktpreis. Und das ist meiner Meinung nach der eigentlich schlimmste Eingriff, dass ich hier sozusagen dann keinen Marktpreis mehr erzielen kann, sondern einen städtischen Erhaltungspreis oder was? Und das nächste ist, wenn ich dann die Genehmigung bekomme, zu modernisieren oder umzubauen oder so, dann muss ich ja meinen ehemaligen Mieter nicht nur in der Zeit der Modernisierung ein adäquates Ersatzquartier innerhalb des Kiezes bieten, sondern ich muss sie hinterher auch noch zu gleichen Bedingungen wieder einziehen lassen. Also wenn man diesen Weg geht, das hat schon weitreichende Konsequenzen für einen Investor, weil der hier schon sehr, sehr stark beschnitten wird, was seine Eigentumsrechte angeht. Das kann man mal so festhalten. Also ich war jedenfalls nicht schlecht erstaunt, als ich das erste Mal.
Ja, man muss sich natürlich klar machen, dass das verhindert ja auch alles Modernisierung, ne? Und wir brauchen eigentlich Modernisierung, um energetisch voranzukommen. Klimaschutz, das konterkariert das. Das wird aber eigentlich billigend in Kauf genommen. Das ist sicherlich ein eigenes Thema, diese Erhaltungsschutzsatzung, aber für den Investor ist es auf jeden Fall wahrzunehmen und sich klarzumachen, ich bin da sehr eingeschränkt, was ich machen kann. Und wenn ich was machen möchte, dann werde ich mich auf lange Verhandlungen und Diskussionen mit den Ämtern einlassen müssen.
Ohne dass hinterher jemand die Kosten trägt, das ist der entscheidende Punkt. Also
richtig. Richtig.
Genau, also insofern, und dann kommen wir zur alles entscheidenden Abschlussfrage natürlich. Welchen Rat kann man an dieser Stelle den Anlegern in Bezug auf Berlin geben? So, möglicherweise kriege ich einen guten Einstiegspreis, weil die Kommune wird auch nicht mehr bezahlen, aber ich komme halt auch schwer wieder raus. Jedenfalls nicht zu Marktpreisen. Das sind ja erstmal schlechte Nachrichten. Was sind noch so Hinweise, die wir an dieser Stelle mit auf den Weg geben? Mir fällt gerade ein, deswegen zögere ich. Keine Investmentempfehlung. Natürlich müsst ihr eure Hausaufgaben selber machen.
Na, um Gottes Willen, keine Investment-Empfehlung. Es ist eher eine Einschätzung, die man einfach mal mitgibt.
Unterhaltungsformat hier.
Reines Unterhaltungsformat. Naja, Berlin ist spannend, das ist auch ganz klar, ne? Also wir sehen diese Mietsteigerung. Ich habe ja gesagt, die Neuvertragsmieten, die werden sich wahrscheinlich weiter nach oben entwickeln. Wir haben die langfristig starken Perspektiven. Aber das kommt eben jetzt auch raus, der Markt ist nicht ganz einfach. Und der Markt ist jetzt auch nicht so, dass es dann da alleine ist, ne? Haben eben viele entdeckt. Es gibt auch viele internationale Investoren, die einfach sagen, da muss ich sein, das ist langfristig, lohnt sich das. Aber dadurch ist der Markt einfach auch sehr hart umkämpft und schwierig. Und von daher würde ich sagen, was man auch in den Blick nehmen kann, ist da einfach das Umland. Auch das ist jetzt kein Geheimtipp mehr. Wir sehen schon längst, dass das Umland sich eben auch entwickelt. Aber ich sehe da nach wie vor auch große Chancen. Ja, also wenn man sieht, die Mietsteigerung, die Neuvertragsmietensteigerung auch in diesem ersten Ring, aber teilweise auch in den zweiten Ring um die Stadt herum, die wachsen eben auch. Und ich meine, wir haben vorhin mal das Beispiel München genommen. München wird vielleicht irgendwann abgelöst von Berlin, aber wenn wir das Münchner Umland uns anschauen, Münchner Umland haben wir ja auch Preise jenseits von Köln und Düsseldorf. Also auch das bietet natürlich eine Perspektive. Und der Vorteil ist eben, dass du in dem Umland deutlich weniger Regulierung hast. Das ist ja ohnehin, ne? Also viele Kommunen sind von der Mietpreisbremse ausgenommen. Auch das ist ein Thema. Also die Möglichkeiten, die Handlungsspielräume sind da wahrscheinlich deutlich größer. Deshalb ist das auf jeden Fall lohnt, sich das anzuschauen. Auch da muss man natürlich dann unterscheiden, ne? Da gibt es einige, die haben auch schon sehr stark zugelegt, was die Preise angeht. Wustermark beispielsweise, Potsdam sowieso, ne? Potsdam ist schon ohnehin wahnsinnig teuer. Aber es gibt sicherlich die eine oder andere Perle da noch, auch mit einem ganz guten Anschluss an den ÖPNV. Und die Entwicklungsperspektiven sind da sicherlich sehr, sehr gut. Also von daher würde ich jedem sagen, da lohnt sich auf jeden Fall mal ein vertiefter Blick, ohne dass ich jetzt da tatsächlich einen Investment-Tipp geben möchte.
Auf jeden Fall für denjenigen, der sich ein bisschen länger in seinem Investment aufhalten soll, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine gute Idee. Also kaufen, halten, so ein bisschen die Aktien, deutsche Aktienstrategie.
Langfristig denken.
Genau.
Das ist immer das A und O.
Alles klar, dann danke ich dir herzlich für diese Einschätzung. Dir da draußen danke ich fürs Interesse. Und wenn du eine Frage hast, die wir hier nicht bearbeitet haben, dann schickst du uns gerne die E-Mail-Adresse. Findest du unten in den Shownotes. Wenn du magst, dann sind wir auch nächste Woche wieder für dich hier. Ich danke dir, Michael. Und glaube, bis dahin habt ihr es gut in diesen Frühlingstagen oder vielleicht im Schnee. Der ein oder andere Hamburger ist ja im Moment im Schnee. Insofern gut Ski für die, die wie ich im Schnee sind. Also bis dahin, alles Liebe. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.